Preis dem Herrn. Diese Woche ist die Karwoche und am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Triumphierend, ja, das allgemeine Volk, die Gläubigen, seine Jünger haben zugerufen, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Palmsonntag. Genau, das ist, wir sind hier in der Gemeinde und ich möchte ein paar Gedanken, ja, zu diesem Tag sagen. Wer war Jesus? Jesus war nicht so lammfromm, wie sich manche Christen vorstellen, dass er friedlich, sanft und demütig war. Nein, er ritt auf einem Esel, das stimmt, aber er war sehr aggressiv. Sehr aggressiv, bitte. Viele kennen Jesus nicht, sie wissen nicht, wie er wirklich war, weil sie keine richtige Gemeinschaft und Verbindung mit Jesus haben. Jesus war ganz anders, als die meisten Leute denken und gedacht haben. Er ist zwar derselbe wie ihr und die. Er ist Gottes Sohn, er kam vom Himmel herab und er ist Herr aller Dinge. Er hat alles unter Kontrolle, er lässt sich nichts gefallen. Das war Jesus, er ließ sich nichts bieten. Und obwohl er der Sohn Gottes war, hat er gedient. Er kam in Niedrigkeit und hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das werden wir in diesen Tagen dran denken. Ich lade dich ganz herzlich zu den nächsten Themen, die ich hier halten werde, am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. Ich werde am Mittwoch über Verzweiflung sprechen. Keiner muss verzweifeln, keiner muss verzagen, keiner muss mutlos werden, auch in dieser Zeit, in den Tagen, in denen wir leben. Am Karfreitag werde ich eine gute Botschaft haben, da wird das Thema sein, Jesus gab sich für uns hin. Er hat alles hingegeben, was er hatte, hat sich entäußert bis zum Letzten, hat sich kreuzigen lassen und dann er hat sogar die Gottverlassenheit erlebt und erfahren, was die Gottesferne bedeutet. Am Karsamstag werde ich darüber sprechen, Jesus starb für die ganze Menschheit und er stieg hinab an den untersten Örter der Erde, der Unterwelt. Er hat das Gefängnis gefangen geführt, hat Gefangene gemacht. Jesus kam als Sieger aus dem Tod heraus. Und dann Ostern, preis dem Herrn. Ostern ist ein Freudenfest. Und ich werde am Schluss des Vortrags, der Predigt hier sagen, was du Ostern machen könntest. Du solltest Freudenstifter sein. Einfach nicht nur Friedensstifter, sondern Freudenstifter. Bereite den Menschen Freude. Egal wo du bist, egal was für Möglichkeiten du hast, sogar mit Kleinigkeiten. Man kann mit Kleinigkeiten Menschen glücklich machen. Da braucht man nicht große Millionen oder große Beträge oder was weiß ich. Die Kleinigkeiten sind es, was das Leben ausmachen. So, Jesus ist nicht lammfromm, das ist meine Botschaft. Jesus hat sich nicht viel geändert, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe. Er passt in keine Kategorie. Er passt auch in keine Kirche, in keine Partei, in keine Politik, in keine Weltanschauung. Ich werde auch in dieser Predigt auch einiges sagen, was Gott mir gezeigt hat, wo die Welt sich befindet. Die Welt ist im Dritten Weltkrieg. Die ganze Welt. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Dafür gibt es keine Waffen, keine Bomben, keine Raketen. Nicht mal mit Radar kann man es erfassen. Diese Waffe ist eine unheimliche Waffe, wurde freigesetzt irgendwo. Wir sind in der Endzeit, lies Offenbarung Kapitel 9. Viele Menschen wollten es nicht wahrhaben. Die dachten ja, die Chinesen haben das gemacht. Vergiss es. In meiner Bibel heißt das Gericht fängt im Osten an. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Soll der Name des Herrn gepriesen sein und etwas Weltweites. Wenn etwas Weltweites ist, beginnt es immer im Osten. Es geht alles mit der Sonne. Es begann mit der Sonne von Japan, China, Indien, ja, Kleinasien, Türkei, dann ging es über Italien, jetzt Deutschland, dann ging es in Europa hin und her und jetzt in Amerika. In Amerika ist ganz schlimm. Stell dir mal vor, der Trump hat selber nicht geglaubt, was ihm passiert und blühte, dass in New York zurzeit im Augenblick alle 2 Minuten ein Mensch stirbt an dieser Pest, an dieser, ja, dieser Pandemie und so weiter. Der muss sogar den Kriegszustand ausrufen, damit er alles mobil machen kann. Ja, im Osten begann das alles. Lies die Bibel. Alles fängt im Osten an. Wenn es von Gott ist, fängt es im Osten an. Nicht irgendwo auf der Welt, im Westen oder Norden oder Süden. Im Osten fängt das Gericht an. Im Osten. Da. Die Engel am Strom Euphrat, die gebunden waren auf den Tag und Stunde, die wurden freigesetzt. Lies mal die Offenbarung, da steht alles drin. Dieses ganze Drama, was jetzt gerade abläuft und gespielt wird, steht drin. In Offenbarung 9, da steht drin, dass dieses Weh, das erste Weh, das ist jetzt das erste Weh. Ja, es fängt ganz langsam wie bei einer schwangeren Frau ganz langsam an, aber das ist das erste Weh. Es dauert 5 Monate. Diese ganze Pandemie wird 5 Monate gehen. Mach dir gefasst, schreib auf. Und wenn es nicht stimmt, sag, Pastor Matthäus, du hast gelogen. Aber meine Bibel lügt nicht. Gottes Wort lügt nicht. Und es wird noch viel mehr passieren als das, was wir sehen. Das ist nur der Anfang der Wehen. Die Welt liegt in Geburtswehen. Etwas Neues band sich an. Etwas Ungewohntes, etwas Ungekanntes. Jesus zieht ein nach Jerusalem. Das ist vorbei. Das ist Geschichte. Das ist schon längst überholt. Jetzt, Jesus kommt wieder. Jesus kommt auf diesen Planeten Erde wieder. Er zieht jetzt, ja, in diese Welt hinein. Er übernimmt die Herrschaft, das Regiment. Er übernimmt die Kontrolle. Nicht der Antichrist, nicht der falsche Prophet, nicht der Drache, nicht der Teufel. Jesus ist der Sieger. Preist dem Herrn. Leute, geratet nicht in Panik. Nach der Predigt gestern, da wurden plötzlich Leute ganz schnell wach. Da haben mich über glaube ich 5 oder 6 Leute gleich geschrieben. Oh, ich muss mich taufen lassen. Plötzlich wachen sie auf. Ich muss mich taufen lassen. Sie merken, es ist bald zu spät. Und ich musste vielen Leuten schreiben, wir taufen niemand. Wir haben im Sommer eine Taufe gehabt, im September und so weiter. Und manche, die sind schon 30 Jahre, die kommen immer wieder mal zu mir in der Gemeinde. Und in 30 Jahren haben sie nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Sie sind nicht aufgewacht. Und jetzt ist es zu spät. Und ich werde nicht ins Wasser steigen. Nur deswegen, weil die verpennt haben. In aller Liebe. Jesus macht nicht alles, was die Leute sagen. Matthäus macht es auch nicht. Jemand, ja, der hätte schon längst getauft werden können. Gewiss, wenn du dich jetzt heute bekehrst, dann ist es eine andere Frage, dass du dich taufen lässt. Vielen Leuten geht es so wie den törichten Jungfrauen. Dort einmal passiert es. Sie haben plötzlich Torschlusspanik. Die Tür war verschlossen. So wie jetzt viele Gemeinden, Kirchen, Synagogen, Moscheen verschlossen sind. Warte mal ab, was da noch alles kommt. Leute werden vor verschlossenen Kirchentüren stehen, verschlossenen Gemeindehäuser stehen. Und ja, wir können ihnen nicht helfen. Und wenn man ihnen hilft, da wird man sogar gestraft. Da wird man sogar gestraft. Wir sind im Krieg. Da kannst du nicht mehr alles so machen wie bisher. Wir leben wie eine schwangere Frau in anderen Umständen. Nichts ist mehr wie früher. Etwas Neues band sich an. Und der Mensch weiß, ich hätte es tun sollen, aber ich habe es nicht getan. Die Politiker, am besten können wir uns an den Politikern orientieren. Sie haben alle genau gewusst, wir brauchen das und das. Eine Grippe kommt, eine Epidemie wird kommen, früher oder später, wann auch immer. Die kamen immer wieder, alle bestimmten Zeitabschnitten, die kamen immer wieder. Und sie sind nicht vorbereitet. Keiner. Im Westen oder Osten, niemand war vorbereitet. Alle haben ihre Produktion da ausgelagert nach China. Die sollen jetzt ganz schnell helfen. Und die können selber nicht helfen, weil sie es selbst betrifft. Grundsätzlich, ich will noch grundsätzlich eine Wahrheit sagen, wo viele Christen mich nicht verstehen und auch nicht verstehen werden. Mir ist auch vollkommen egal. Ich kann mir dafür sowieso nichts kaufen, wenn sie mich verstehen. Aber ich möchte eines sagen, dieser Virus, diese Pandemie ist keine Strafe Gottes, sondern eine Zulassung Gottes. Gottes Countdown läuft. Der Wille Gottes geschieht. Und jetzt muss sich jeder fügen. Dein Wille geschehe. Da müssen wir sich fügen. Was soll ich machen? Lieber Gott, was soll ich machen? Die Tür der Arche ist offen und sie geht langsam zu, aber sicher. Die Gnadenzeit läuft aus und wer bereit ist bereit, wer draußen ist draußen, wer gerettet ist gerettet, wer nicht, der soll bleiben, wo er ist. In der Bibel heißt es, sei fernerhin gottlos. Das sei fernerhin gottlos. Die Welt ist dahin gegeben. Viele kennen Jesus nicht. Die denken, ach, das wird lieber heilen. Ach, der gibt mich nicht auf. Nein, der hat lang genug gewartet, lang genug an unsere Seelentür, Herzenstür geklopft. Und nur der, der bereit war, wird zur Hochzeit eingeladen. Immer wieder hat er in seinen Gleichnissen gesagt und die Tür war verschlossen. Die nicht bereit waren, die blieben draußen ausgesperrt und hat den törichten Jungfrauen nicht mehr die Tür aufgemacht. Steht nirgendwo in der Bibel, dass er noch Gnade hatte und gütig war und barmherzig war. Ach, die armen Mädels, die lassen wir schnell rein. Nein, die Tür war zu. Die Tür war zu. So auch heute, ja. Der Heiland kommt jetzt, um sein Volk, seine Gemeinde zu holen, die bereit waren, die gläubig waren, die ihre Kleider reingemacht haben, die auf den Bräutigam wirklich gewartet haben, die voll des Heiligen Geistes waren, die versiegelt waren mit dem Heiligen Geist, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn tragen, die werden reingelassen, alle anderen bleiben draußen. Es geht ja um die Wiederkunft Jesus. Jesus kommt einmal zum Gericht und einmal um seine Erlösung zu holen. Und diese Wiederkunft Jesu geht um die Erlösung der Gläubigen, denn wir sollen mit Christus eines Tages wiederkommen und die Welt regieren. Und heute ist Palmsonntag. Ich möchte noch ganz eine Kleinigkeit über die Palmen sagen. Weißt du, in der Endzeit wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Da werden welche geben, die sind gekrönt, auf dem Thron Gottes sitzen sie, mit Jesus regieren und so weiter. Und da heißt es, und sie werden mit ihm regieren. Und dann gibt es noch die zweite Gruppe. Der Apostel Johannes weint, als er sieht, diese große Schar, die niemand zählen kann. Und die fragen sich, und er fragt sich, wo kommen die her? Und dann sagt der Herr oder der Engel oder wer es auch ist, der den Johannes hier begleitet bei dieser Rundschau, die kommen aus der großen Trübsal. Sie haben ihre Kleider hell gemacht und so weiter. Aus der großen Trübsal kommen und sie haben keine Krone auf ihr Haupt, sondern sie haben Palme in der Hand und sie winken mit der Palme. Das ist alles, was sie haben. Es wird zwei Gruppen von Menschen geben in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes, welche die mit Christus regieren, mit Christus auf dem Thron sitzen und das sind die Überwinder, wer alles überwindet, die werden mit Christus regieren und die anderen, die verpasst haben. Und deshalb, es gibt eine Hoffnung auch für Menschen, die die Entrückung verpasst haben, die Wiederkunft Jesu das erste Mal jetzt verpasst haben, da gibt es noch eine Hoffnung, dass sie ihr Leben einfach hingeben, egal was da kommt, aus Idealismus. Ich habe verpasst, meine Mutter hat es gesagt, du sollst dich bekehren, ich habe es nicht getan. Mein Pastor hat gesagt, du sollst dich bekehren, ich habe es nicht getan. Ich habe immer wieder gehört, auch im Internet von Pastor Matudis, du sollst dich bekehren, ich habe es nicht getan. Und jetzt merken sie, plötzlich der Zug ist abgefahren, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und es gibt eine Möglichkeit, einfach, dass du sagst, ich nehme das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Und das kostet dir deinen Kopf und Kragen. Und die werden dann gerettet, auch wie ein Brand aus dem Feuer, so steht es in der Bibel. Wie war Jesus damals? Lass uns drüber nachdenken. Die meisten Leute haben keine Ahnung von Jesus, wie er wirklich war. Ich beschäftige mich schon mit Jesus über 50 Jahre. Das ist meine Jesus-Forschung und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, was ich in diesen letzten 50 Jahren Bibelstudium über Jesus erfahren habe. Ich will dir die Wahrheit sagen. Was ist Jesus? Wie er wirklich ist? Er ist nicht der nette Heiland von nebenan. Er war nicht lammfromm. Meine lieben Freunde und Geschwister, er war nicht lammfromm. Er hat den Leuten nicht nach dem Mund geredet und er hat keinen Menschen einen Gefallen gemacht. Er ging seinen Weg und sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Nicht einmal seinen Eltern hat er einen Gefallen gemacht. Er ließ sie lieber allein weiterlaufen, anstatt dass er mit ihnen mitgeht, sagte, Papa, ich muss in dem sein, was meines himmlischen Vaters ist. Ich muss den Willen Gottes mehr gehorchen als den Willen der Menschen. So, auch wenn er der liebe Heiland ist. Und die Leute glauben an den lieben Heiland. Aber ich habe ein bisschen Probleme mit diesen ganzen lieben Heilandsleuten. Jesus lief den Leuten nicht nach. Ich denke nur an die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Das wäre doch ein Fang gewesen, dieser reiche Jüngling mit seinem ganzen Vermögen und Besitz. Wenn er sich bekehrt hätte, wenn er in die Nachfolge Jesu gegangen wäre, was hätte er machen können? Aber Jesus ließ den reichen Jüngling laufen. Er ist nicht dem Geld nachgelaufen, der Herr Jesus, nicht diesem Reichtum und der Äußerlichkeiten, dass sogar die Jünger erschüttert waren, dass sie sagten, Meister hinterher, Meister, wer kann überhaupt noch selig werden? Er war radikal in seinen Forderungen, alles oder nichts. Und das ist Jesus bis heute. Da hat sich an Jesus nichts geändert. Jesus war kein Weichling. Wenn er ein Weichling, ein Feigling und so weiter gewesen wäre, hätte er nie das Kreuz geschafft. Das Verhör, diese Peinigung und die Qual und so weiter, hätte das alles nicht geschafft, den ganzen Hohn und Spott. Er war kein Weichling, er war ein harter Mensch, hart im Nehmen, hart im Geben. Er kapitulierte nicht. Ja, die Leute haben sich ihn gar nicht so vorgestellt. Das hätte ein normaler Bürger nicht ausgehalten, wenn er nicht eine übernatürliche Kraft und eine Energie in sich gehabt hätte. Jesus war total anders. Ja, er war ein ärgerlicher Messias. Die Juden damals, seine Zeitgenossen, ärgerten sich an Jesus. Der hat keinen Wunsch denen erfüllt, als sie verlangten und so weiter. Er fügte sich nicht in das System und die Struktur der Frommen und der Scheinheiligen. Pass auf, was ich sage. Der Teufel hatte die Systemsklaven gebildet. Religion, ja, wir müssen der Obrigkeit untertan sein, den Römern, die uns besetzt haben. Nein, Jesus ließ alles zu. Jesus hat Sklaverei nicht abgeschafft. Die Welt war damals versklavt, so bis heute. Heute ist sogar noch viel schlimmer. Du merkst diese innere Sklaverei nicht, diese geistige Sklaverei nicht. Die Menschen sind alle versklavt miteinander, hörig auf die Massenmedien. Wer die Spielregeln des Systems nicht mitspielt, der ist out. Und das war Jesus. Er war out. Er war ein Außerseiter. Er war ein Außerirdischer sogar. Der hat gar nicht gepasst in diese Welt. in Judäa, in Israel damals, in dieser Welt von damals und so dergleichen. Ich gebe heute einfach meine Jesus-Forschung der Preis, was ich erkannt habe. Es mag dich vielleicht schockieren. Dein Bild von diesem lieben, süßen Heiland wird zerstört werden vielleicht oder über Haufen geworfen, wie auch immer. Mir ist jetzt egal. Denk über Jesus nach. Ist Jesus wirklich das, was ich von der Kirche gehört habe, was man mir gepredigt hat, was man mich gelehrt hat? Süßer Jesus, süßer Heiland, süßer Jesus. Jesus war kein Kriecher. Hör mir gut zu. Er war kein Kriecher. Er war Gott und Gottes Sohn zugleich. Er geht seinen Weg geradeaus. Er will sterben. Keiner kann ihn abhalten davor. Er provoziert das ganze System. Die hohen Priester, den Pilatus, den Herodes. Wer für ihn sich keine Zeit nimmt und keine Zeit hat, der muss sich nachher Zeit nehmen in der Auseinandersetzung mit ihm, auf seine Ewigkeit gesehen. Der hat dann einfach dann mehr Probleme. Wer sich jetzt nicht mit Jesus richtig auseinandersetzt, und deshalb, ich lade dich ein, entdecke Jesus, lerne ihn kennen, wer er wirklich ist, sonst musst du nachher unnötig leiden und dich quälen. Und in der Bibel heißt es, hier in dieser Weh, die Menschen werden 5 Monate gequält. Ja, wo ist Gott? Jemand schrieb mir, ich glaube, wir werden unser Passa feiern. Ein Jude war es, wir werden unser Passa feiern, wir werden nach Jerusalem gehen. Wo ist das jetzt alles? Jerusalem ist zu, kein Flugzeug fliegt mehr dorthin. Also, es gibt religiöse Fanatiker und wir sollten aufhören, religiöse Fanatiker zu werden. Religion hat nur noch nie einem Menschen gut getan. Der Glaube an Jesus Christus, ja. Die Liebe zu Gott, die hilft uns Menschen weiter. Aber nicht Religion und Fanatismus. Wer sich für Jesus jetzt keine Zeit nimmt, der muss sich dann einmal Zeit nehmen für seine Probleme, für seine Leiden, für seinen Kummer, für seine Sorgen, dass er vor verschlossenen Türen steht und klopft und klopft und klopft und niemand macht ihm auf, für seine Hoffnungslosigkeit. Und dann bricht erst die richtige Panik aus. Herr, wo bist du? Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen irgendwas Großes getan? Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht. Das wird passieren. Lesen wir mal Matthäus 25. Jesus fordert das Schicksal heraus. Er nimmt das Schwerste auf sich, für sich persönlich zuerst einmal. Er verlangt nichts von anderen, was er selber nicht tut. Jesus ist nicht zahm und lieb, so wie die Kirche ihn hinstellt. Ein zahmer Jesus, ein lieblicher Jesus. Ja, das ist der Gott, ist die Liebe. Aber irgendwo ist die Gnade auch zu Ende. Irgendwann ist die Gnadenzeit abgelaufen. Jesus lässt sich nicht vermarkten und sich von irgendetwas vorspannen für eine freie Kirche oder für die katholische Kirche oder evangelische Kirche oder für irgendeine christliche Partei, auch nicht für die bibelgläubige Partei. Er lässt sich vor niemand vorspannen. Ich glaube an keinen gezähmten Jesus, wie wir heutzutage Land auf Land abhaben. Er ließ sich vom Teufel nichts gefallen und nichts bieten. Er widerstand und widersprach. Als er merkt, das ist nicht der Wille Gottes, dann sagte er nein. 3-mal hat er in der Versuchungsgeschichte nein gesagt. Das mache ich nicht. Ich bete dich nicht an und ich werde nicht vom Turm springen und ich werde die Steine nicht zu Brot machen, obwohl ich das könnte. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat seine Macht nicht missbraucht und dem Teufel zuliebe auf den Tisch gelegt. Auf vielen Gemälden blickt Jesus von Nazareth rein wie Mutter Teresa mit einer Überdosis Kamillentee. So verträumt, oh, verstehst du, irgendwie im Rausch. Jesus ist kein lammfrommer Mensch. Er ist kein Humanist. Er ist kein Demokrat. Er ist König aller Könige. Er ist Herr aller Herren. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. So ging er, so lebte er und so leibte er auch. Die Jesus-Autoren der Bibel, also die Evangeliumschreiber und die Evangelisten, die berichten ihre Erfahrungen mit Jesus, wie Jesus wirklich war. Erschreckt nicht, was ich jetzt sage. Jesus war wild. Ja, Jesus war sehr wild. Als er nach Jerusalem einzog, am Palmsonntag, das erste, er ging in den Tempel, hat die Tische umgeworfen, hat eine Peitsche gemacht, hat die Tauben losfliegen lassen, diese Opfertiere, die eigentlich für das Opfer zur Ehre und Lob Gottes bestimmt waren, die hat er in die Luft fliegen lassen. Er ist wie ein Vagabund, wie ein Querulant, zweifelhafter Herkunft von Nazareth, ein Galiläer, ja, der seine Hinrichtung regelrecht provoziert. Er reinigt den Tempel, die Markthalle, die verkommen ist, die eigentlich, ja, nur eine Markthalle, der Vorhof gewesen sein sollte für die Heiden, ist verkommen zu einer Zusatzquelle für die Priester geworden, damit sie ihr Taschengeld aufbessern können. Die Kirche versucht, diesen lieben Jesus mit seinen Geschichten sanft, friedlich und so weiter zu machen. Es ist ein verfälschter Jesus. Ich möchte die Wahrheit sagen über Jesus. Ich habe lang darüber nachgedacht, kennst du Jesus? Und ich habe gedacht, ich kenne ihn. Einen süßlichen, netten Jesus. Aber nein, so ist Jesus nicht. Der erfüllt nicht alle meine Wünsche. Er hört nicht alle meine Gebete. Er tut nur das, was der Wille Gottes ist. Das ist Jesus. Und viele Leute haben so eine Vorstellung von Jesus, dass ja keine Fliege was tut. Ja, er ist der Schöpfer all der Fliegen. Aber Jesus ist radikal. Er sagt sich selbst, ich bin nicht gekommen, Frieden auf diese Erde zu bringen. Ich bin gekommen, Feuer auf diese Erde zu bringen. Ich bringe das Schwert und sagt nicht, ich bringe euch Frieden. Ist ja so komisch. Da wird Vater und Mutter auseinander dividiert. Sohn und Tochter und dergleichen, die werden auseinander dividiert. Die Familien verstehen sich plötzlich nicht mehr. Wenn Jesus in ein Leben hineinkommt, wenn die Palmsonntag erleben, wenn Jesus in eine Ehe hineinzieht, oft verstehen sich die Menschen nicht mehr. Ich werde nicht vergessen, in Heilbronn habe ich einen lieben, netten Kerl gehabt. Ja, der kam ab und zu mal in meine Gottesdienste auch, hat nichts gegen mich gehabt, aber dann hört er, dass seine Frau sich bei mir bekehrt hat. Dann nimmt er eine Axt und sagt, Weib, du kommst nicht mehr zu mir nach Hause. Ich brauche keine Frommen bei mir im Haus. Ja, viele sympathisieren mit der Religion, aber wenn es drauf hart auf hart kommt, dann will man damit nichts mehr zu tun haben. Weil, wenn sich jemand richtig bekehrt, der räumt zu Hause richtig auf. Dann hat er gesagt, wo kommen wir hin, wenn du so religiös wirst, wie die Bibel das verlangt, wie Gott es verlangt, nicht nur die Bibel verlangt nichts von dir, aber wie Gott auf dein Herz legt, was du sagst, das muss raus und das muss raus, so wie beim Zachäus. Jesus kommt in sein Leben hinein, in sein Haus, und da widerfährt er Heil, und dann verschenkt er alles, und die Frau steht sprachlos, da kriegt den Mund nicht mehr zu. Und sagt, was, den Armen gibst du die Hälfte deines Vermögens und wenn du jemanden betrogen hast und, du gibst vierfach zurück. Aber wo kommen wir hin, von was werden wir noch leben? So ähnlich hat dieser liebe Mann gedacht. Schau auf Jesus. Und du wirst merken, um Jesus tobt ein Krieg, ein Kampf wegen ihm und dem Glauben an ihm. Gibt es unzählige Kriege, gab es unzählige Kriege und Kreuzzüge und. So viel Kampf und so viel Streit und so viel Händel. So viel Verfolgung. Du kannst diesen Jesus entweder lieben oder hassen. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir können Jesus entweder lieben oder hassen. Und der Herr fragt den Petrus nach der Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb? So wie ich bin und so wie ich war und so wie ich bleibe, hast du mich lieb? Wie du mich erlebt hast? Ja, in der Nachfolge und im Verhör und egal was dazwischen passiert ist, hast du mich lieb? Jesus möchte geliebt werden, so wie er ist. Schau auf Jesus, lerne von ihm. Er war groß im Geben und er war groß im Nehmen. Wer sich heute Jesus anschließt, der stellt zuerst einmal alles Irdische zurück, lässt Vater und Mutter zurück. Was glaubst du, warum die Schwiegermutter von Petrus Fieber bekommen hat, Kopfschmerzen bekommen hat? Weil plötzlich geht Petrus ja, in der Nachfolge Jesu, ist unterwegs mit dem Herrn, arbeitet für Jesus und ja, seine Frau, ihre Tochter, wie geht's mit der Familie weiter? Deshalb hat sie Kopfschmerzen bekommen, deshalb muss er nach Heiland kommen und sie heilen. Und wer Jesus wirklich nachfolgt, der nimmt sein Leben nicht mehr wichtig. In seiner Art war Jesus kantig, revolutionär, eckte überall an, besonders bei den Frommen. Er war ihnen zu unbequem. Er war so fanatisch, so verrückt, muss man den Glauben nicht nehmen. Und Jesus sagte ihnen die Wahrheit. Er ignoriert und enttäuscht die Erwartungen der Juden, ihre Ziele, ihre Hoffnungen, wirft er über Haufen. Er ist konsequent und radikal. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist Jesus. Kennst du diesen Jesus? Palmsonntag. Er provoziert die ganze Priesterschaft, stört ihr Gewerbe, ihre Einnahmen. Er persönlich ging aufs Ganze bis zum Kreuz, bis zum Scheitern, bis zum Totalverlust. Er nimmt alles auf sich. Er schaut nicht zurück, was da war. sondern er sieht das Ziel, das Kreuz. Und die Bibel heißt es, in der Bibel heißt es einmal, und er richtete schnurgeradeaus seinen Blick nach Jerusalem, der ließ sich nicht abhalten. Als Petrus kommt und sagt, Meister, das widerfahre dir nicht, sagte Satan hinter mir, scher dich. Ich muss vorstellen, sogar seinen besten Freund weist Jesus zurück, scher dich. Du denkst, was menschlich ist, aber du denkst nicht göttlich. Und du siehst, wie Jesus dachte göttlich. Dabei ist ihm keine Gesellschaft schlecht genug, wo er verkehrt. Wenn du Jesus suchst, du wirst ihn unter Kriminellen finden. Er geht zu den korrupten Beamten. Er geht zu den fragwürdigen Damen und gibt sich damit ab. Er geht zu Mitgliedern der Sekte der Samariter und erzählt gute Sachen über sie, lobt sie. Der barmherzige Samariter, was auch immer ist. Ja, Jesus ist ganz anders. Was würde Jesus heute tun? Er würde vielleicht die Moslems, die Hindus und die Buddhisten, die Kommunisten sogar loben. Du wirst erschreckt sein, was Jesus wirklich ist. Jesus sieht den Menschen und Jesus sieht nicht die Religion und nicht den Kult und nicht die Rasse und die Abstammung. Er verkehrt mit gottlosen Heiden. Den römischen Offizier da, der wegen seinem Knecht zu ihm kommt, spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund und sagt, Mensch, solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Er nimmt in seine Nachfolge radikale Widerstandskämpfer, diese Zeloten, die gegen Rom standen, die waren in der Nachfolge Jesu und die hat er auch angenommen, das waren seine besten Freunde fast, diese Zeloten. Er predigt außerhalb der etablierten Kirche, des Tempels damals als Wanderprediger und er beachtet nicht die Vorschriften der Alten mit dem Händewaschen und dem Sabbat und was alles andere auch sein mag. Bei ihm galten nicht die äußeren Werte, sondern die inneren Werte. Die waren ihm wichtig, diese inneren Werte. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das war seine Botschaft und das erste Wunder. So was Schreckliches, das erste Wunder. Die meisten Leute denken, oh, wunderbar, Wasser in Wein wurde verwandelt. Aber das erste Wunder war eine Katastrophe für einen frommen Juden. Ja, zuerst mal die ganze Gesellschaft, Hochzeitsgesellschaft, ist schon heiter, betrunken. Nicht gerade besoffen, aber betrunken waren sie. So erzählt uns die Geschichte der Evangelist. Und dann macht er aus dem Wasser noch Spitzenwein. Aber das ist noch nicht alles. Er macht das Wunder, das Wasser in Wein in Gefäße, die eigentlich für die Fußwaschung gedacht waren, füllt die Krüge mit Wasser in unreine Gefäße. Verrückt. Jesus tut Dinge, was einem nicht in den Kopf geht, was wir nicht verstehen. Er zeigt kaum Respekt für die Traditionen und Gesetze der Juden damals. Er erlaubt seinen Jüngern am Sabbat die Ehren auszuraffen. Das war Jesus. Erschrick nicht, wenn du jetzt sowas hörst. Ich habe lang genug Jesus studiert, lang genug mit Jesus mich beschäftigt. Er heilt die Leute am Sabbat. Er ist immer und immer wieder provokativ. Jesus ist für seine damalige Gesellschaft ein Revoluzer, ein Rebell. Kein braves Schäfchen oder Lämmchen. Ein Opferlamm für den Tempel ohne Fehl. Also wenn ich den Jesus jetzt anschaue, der ist voller Fehler nach dem Maß der Juden, der Hohepriester und der Geistlichen damals. Jesus war kein dummes Schäfchen. Kein unfehlbares Lämmchen. Ja, wie manche ihn gerne gehabt hätten. Ohne Fehl, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Der war beladen mit Sünden, bepackt bis oben an. Statt tiefsinnigen Predigten erzählt er liebe Geschichten vom Alltag. Alles so in Gleichnissen, Parabeln. Jesus ist einer, der damals die Menschen verstand und die Menschen verwirrte und verunsicherte. Auch ganz besonders, er sprach sehr zweideutig. Was hat er jetzt wirklich gesagt? Als sie fragen, soll man dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Dann hat er gesagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und dann, das wird sogar zum Anklagepunkt. Wir haben gehört, er hätte gesagt, dem Kaiser soll man keine Steuern zahlen. Gib dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Die Leute haben seine Aussagen missverstanden, konnten kaum verstehen oder deuten so oder so. Man konnte ihn nirgendwo so richtig einordnen. Man konnte nicht in der Schublade der Freikirche stellen, nicht in der Schublade der Sadduzäer, nicht in der Schublade der Pharisäer, nicht in der Schublade der Essener. Man konnte ihn nirgendwo in keinen Sack stecken. Er passte nirgendwo rein. Und bis heute ist Jesus der geblieben, der nirgendwo reinpasst. Ob du es glaubst oder nicht. Das Volk mag ihn und mochte ihn, weil er so authentisch war. Er schlägt sich immer auf der Seite der Schwächeren, der Unterdrückten, der Verlierer, der Versager. Das ist Jesus. Halleluja, ich mag diesen Jesus. Welch ein Heiland er ist, Halleluja. Er kümmert sich um die, die niemand mehr haben, um die sich niemand mehr kümmert. Er geht zu den Aussätzigen, zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu den Witwen und zu den Waisen, zu den Kindern, zu den Frauen. Er fordert sogar die Reichen auf zu teilen. Er war ja Sozialist, ein Linker. Was sagst du? Ja, er soll teilen, nicht nur habgierig sein. Den Pharisäern liest er die Leviten vor und beschimpft sie. Hör mal, was er den Frommen sagt hier, diesen unberührbaren Rechtgläubigen. So wie viele heute sind so rechtgläubig. Wir haben die reine Lehre, aber das Leben ist nicht rein. Was nützt es, wenn du die reine Lehre hast, aber das Leben ist nicht rein? Er sagt diesen Geistlichen, es spricht ihr hartes Urteil, lies mal dieses 7 Weh an die Pharisäer, Matthäus 23, Vers 13 bis 36. Weh, 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 weh. Und nochmals ein Weh. 7 Wehs, spricht er. Ihr Heuchler, ihr Otterngezüchte, was er da sagt. Und hier ist Schluss mit dem süßen, netten Jesus-Baby. Jesus sagt den jüdischen Würdenträger schonungslos ins Gesicht, dass sie aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Was glaubst du? Ja, ihr seid in eine babylonische Gefangenschaft gegangen, weil ihr die Sabbate nicht gehalten habt, weil ihr Gottes Gebote übertreten habt. Ihr seid ja 70 Jahre in der Verbannung gewesen. Was glaubst du, warum der erste Tempel zerstört wurde? Aber die haben ja aus der Geschichte nichts gelernt. Und so viele Leute haben bis heute nicht aus ihrer Geschichte gelernt, auch nicht aus ihrer Lebensgeschichte. Und dazu gehören noch die Geschichten, wie der Zöllner und der Pharisäer hier dann den Leuten erzählt, oder die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Wer war von den beiden Söhnen verloren? Nicht der, der alles verprasst hatte, sondern der, der zu Hause war und sich nichts getraut hat. Und die haben plötzlich verstanden, ich bin der Jude, dieser Rechtgläubige, dieser Unberührbare. Ich habe nichts falsch gemacht. Vater, ich habe immer deine Gebote erfüllt und mir hast du nichts gegeben. Und dann sagt der Vater, du, was meinst, das ist dein. Kapierst du es nicht? Bist du so doof? So unterbelichtet? Und Jesus sagt, guck mal, der hat's gemacht. Und dem habe ich alles gegeben, weil er mich gebeten hat. Bittet, so wird euch gegeben. Weißt du, nicht die Frommen, die da warten, der Herr wird's tun, der Herr wird's geschehen lassen. Und dazu gehören viele Geschichten. Für ihn sind die Pharisäer, die Rechtgläubigen, die streng Religiösen, die Orthodoxen nur übertünchte Gräber. Lies mal Matthäus 23, Vers 27. Übertünchte Gräber. Äußerlich haltet ihr euer Leben rein, aber innerlich seid ihr voller Ungeziefer und toten Gebeine. Jesus war gar nicht so lammfromm. Er sagt ihnen, Matthäus 21, Vers 31, die Zöllner und Huren mögen wohl eher in das Himmelreich kommen als ihr. Jesus, ja, er war anders. Die Leute raunen ihre Nasen, flüstern und so weiter. Ist das wirklich der Sohn Gottes? Benimmt sich so der Sohn Gottes? Benimmt sich so ein Kind Gottes? Ja. Jesus dementiert nicht, ob er Sohn Gottes ist oder nicht. Im Gegenteil, er vergibt den Leuten noch die Sünden und sagt, was ist größer, was ist stärker, was ist mächtiger, zu sagen, die sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du siehst, Jesus hat sogar seine Macht demonstriert. Die Sittenwächter waren verwirrt, waren empört, sie wussten gar nicht, was sie sagen sollen, was sie erzählen sollen. Du siehst, das ist die Geschichte Jesu. Der Erlöser greift nicht ein, die römische Macht zu verjagen, sondern er greift die jüdische Autorität an. Ihr Geistlichen, ihr religiösen Menschen, ihr Führer des Volkes, ihr seid schuld, dass unser Volk unterjocht ist, dass uns schlecht geht. Und letztendlich, das Gericht fängt am Haus Gottes an. Das hat Jesus gepredigt. Jesus war ein sehr unbequemer Kerl. Er tanzte nicht nach der Pfeife der Leute. Er wollte nur Gott gefallen. Das war Jesus. Die Menschen haben Jesus nicht verstanden, weil sie Gott nicht verstehen. Die denken, Gott ist ein barmherziger, gütiger Gott, auf einem Auge blind und auf dem anderen sieht er nicht. Aber das ist nicht Gott. Sie haben Gott nicht verstehen. Deshalb sind sie auch an Jesus so ratlos geworden. Statt zum Schwert greift Jesus zur Demut, wenn du Jesus genau anschaust, schaust. Ja, er predigt Feindesliebe. Und wenn dich jemand auf eine Backe haut, biet dann auch die andere Backe noch dazu. Und du sollst deinen Nächsten segnen, deinen Feind segnen und deinen Nächsten lieben. Er redet ganz was anderes. Nicht jagt dir Römer zum Teufel, was sie erwartet haben. Obwohl in seiner Nachfolgerschaft zerloten waren und es schlucken mussten. Er predigt, du sollst demütig sein. Der Größte im Himmelreich ist aller Leute Diener. Er nützt nicht die Gelegenheit, als die Brotvermehrung passierte, vorbei war und alle jubelten, Wunder, 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 Wunder. Ach, was der Herr getan hat. Groß ist der Herr Zebaoth. Ja, die wollten Jesus zum Brotkönig machen und er entwich. Die haben alle gesucht, wo ist dieser Brotkönig? Wie schön wäre es gewesen, wir hätten nicht mehr weg zum Bäcker gehen müssen, wir hätten nur noch hinsetzen müssen und der Herr, der hätte uns abgespeist. Und das ist, was der Mensch will. Der will einen Gott haben, der einen abspeist, der einen bemuttert, der einen behandelt. Und ja, so wie die Isebel beim Ahab, leg dich ins Bett, ich mache das alles für dich. Solch einen König haben sie gesucht. Und was macht unser Herr Jesus Christus noch? Er zieht nach Jerusalem ein auf einem Esel, der nicht einmal ihm selber gehört. Und dieser Esel ist sogar ein fragwürdiger Esel. Der sollte zur Steinigung freigegeben werden, denn er hat wahrscheinlich einen Menschen getötet. Und gerade auf diesen verdammten, verfluchten Esel zieht Jesus nach Jerusalem. Und jeder wusste, dieser Esel ist zur Steinigung freigegeben. Und den benutzt Jesus. Das erste Lebewesen, das Jesus erlöste, war ein Esel. Der sollte gesteinigt werden. Ja, so gnädig und barmherzig und gütig ist der Herr. Der Herr liebt die Natur, die Schöpfung. Der liebt den Esel. Und auf solch einem Esel reitet er in Jerusalem ein. Wie muss sich dieser Esel sich gefühlt haben? Auf meinem Rücken sitzt der Meister, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allmächtige Gott. Und er ist, ja, der liebt mich. Die Menschen mögen mich nicht, die Menschen steinigen mich, weil ich nur einen Fehler begangen habe. Er schreckt nicht vor Sabbatverletzungen, vor Sachbeschädigung und so weiter. Er schmeißt die Tische der Händler um, die Opfertiere lässt er davonfliegen und macht eine Peitsche und hantiert mit der Peitsche und schnalzt mit der Peitsche. Dann wird's ja bange, diesen Pharisäern, diesen frommen Brüdern und Schwestern. Wenn Jesus kommt, da ist was los, Leute. Auch in deinem und meinem Leben, ich weiß es, da verstehst du dich selbst nicht mehr. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen, die teuflische Macht des Systems. Jesus ist einer, der alle menschlichen Vorstellungen und Normen sprengt. Als der Messias, der geht er plötzlich in die Knie, der Sohn Gottes des Allerhöchsten geht plötzlich in die Knie und wäscht seinen Jüngern, die viel tiefer sind wie er. Die nicht mal lesen und schreiben können, denen wäscht er die Füße und sagt, ich gebe euch ein Beispiel, tut, wie ich es euch getan habe, dient einander und der Diener ist größer als irgendwo ein großer Herr und Jesus dient seinen Jüngern. Als der Messias wäscht er seinen Jüngern die Füße, er lässt sich von seinen Jüngern verraten, das ist Jesus, so sein wie Jesus, pass auf, kennst du Jesus und ich möchte so sein wie Jesus, sagst du vielleicht, lass dir dein Leben mal so werden wie Jesus. Du möchtest ein guter Christ sein. Werde mal so wie Jesus. Wenigstens 1%, eine Promille. Er lässt sich von seinen Jüngern verleugnen und ausliefern. Von den jüdischen Autoritäten lässt er sich anklagen. Die reden alles Mögliche. Wir haben gehört. Und da treten falsche Zeugen auf und verklagen ihn. Und von den römischen Autoritäten lässt sich foltern und hinrichten. Das ist Jesus. Und er widerspricht nicht, widersteht nicht, gebraucht nicht seine Macht. Er müsste nur ein Wort sprechen. Und die würden alle wie tot umfallen. Ob es Herodes, ob es Pilatus, der hohe Priester ist, die ganze Geistlichkeit, die würden alle wie tot umfallen. Als er verhaftet werden sollte und der Judas ihn verrät mit dem Kuss, dann fragen die Kriegsknechte, bist du es? Und dann sagt er, ich bin es, nehmt mich und lass diese meine Jünger gehen. Da fallen die Kriegsknechte der Römer und die Kriegsknechte der Juden wie tot zu Boden, steht in der Bibel, lies mal nach. Die waren machtlos, der hätte sie alle im Sack stecken können und mitnehmen können oder irgendwo verschicken. Aber nein, er lässt sich festnehmen. Das ist Jesus. Nach 3 Jahren voller Wundertaten hängt dieser Hoffnungsträger von Judäa am Kreuz. blickt weinend auf sein Volk hinab, zutiefst enttäuscht, erschüttert. Wie oft wollte ich euch versammeln, Jerusalem, und ihr habt es nicht gewollt. So war Jesus. Wie oft hast du versucht, Gutes zu tun und es nicht geklappt? Wie oft hast du Zeugnis gegeben und erzählt, Gott ist gut? Wie oft hast du versucht, Osterfreude zu verbreiten und es hat nicht geklappt? Wie oft? Und ihr habt es nicht gewollt. Dieser Nazarener ist konsequent und hält durch bis zum Schluss. Sogar nach seiner Hinrichtung durchbricht er alle Hoffnungen und Erwartungen, dass er nicht mal aus dem Grab rauskommt. Das Grab ist versiegelt. Das Grab wird sogar bewacht. Und was passiert mit unserem Heiland? Er kommt raus. Er lässt sich nicht ans Grab fesseln. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das beweist er. Hier am Ostermorgen. Ostern ist ein Freudenfest. Hör diese Predigt danach hier am Ostersonntag. Er lehrte und predigte und lebte das Recht Gottes aus. Er propagierte das Recht des Schwächeren. Das ist unser Jesus, das Recht eines des Schwächeren, des Ärmeren. Jesus hat keine Angst vor dem System. Und Bruder und Schwester, wenn du Jesus nachfolgst und wirklich mit ihm dich identifizierst, wirst du auch mit diesem System, vor diesem System dich nicht fürchten, vor den Mächtigen und selbst nicht mal vor dem Tod. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Alles vergeht. Er ist das Opferlamm Gottes, das Gott sich erwählt hat. Er ist das, was Gott gewollt hat. Er hat, der sich selbst hingibt und sich selbst opfert. Nicht wartet, bis irgendjemand was tut, bis ein Engel vom Himmel erscheint. Er hat keine Engeldienste in Anspruch genommen. Ich hätte Legionen von Engeln anfordern können, aber er hat es nicht gemacht. Nur ein Engel kam nachher im Garten Gethsemane vorbei und stärkte ihn. Viele Menschen haben ein falsches Bild von Jesus. Sie kennen Jesus nicht so, wie er wirklich ist und war und bleibt. Viele sind von Jesus nur begeistert wegen seinen Wundern, wegen seinen Heilungen, wegen seinen Segnungen, suchen seine Größe und seine Macht. Aber die wenigsten haben Jesus wirklich verstanden, wie er wirklich ist und was er wirklich will und wozu er wirklich da ist. Jesus meistert die Krisen seines Lebens. Ich denke nur, Jesus war ein starker Mann, ein gesunder Mann. Er meistert die Lebenskrisen, stillt die Stürme, erlöst die Menschen. Das ist kein Spaziergang, die Menschen zu erlösen, sie aus den Klauen Satans herauszureißen. Ja, um das alles zu bewältigen, da muss man schon stark sein, entschieden und entschlossen. Das war Jesus. Da kann man nicht kleinkariert, zimperlich und weichlich und ängstlich und furchtsam sein. Ich habe die Welt überwunden. Und deshalb kann ich sagen, Kinder, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch jetzt in dieser Corona-Pandemie. Er ist bei uns, preist dem Herrn. Jesus kann sich keine Schwäche leisten. Er ist stark. Dieser starke Heiland ist dein und mein und unser Heiland heute in dieser Situation. Deshalb schreibt Paulus über das Kreuz. Den einen ist es ein Ärgernis, den anderen ist es eine Torheit. Uns ist aber eine Gotteskraft, preis dem Herrn. Jesus ist vollkommen wurscht und egal, was die Menschen von ihm denken und halten. Er geht seinen Weg. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich muss den Willen des Vaters tun und dein Wille, Gott, geschehe. Das hat er als letztes abgerungen im Garten Gethsemane. Er sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 41, ich nehme keine Ehre von Menschen. Ihm ist die Ehre von Menschen egal, Schnuppe. Oder wie ich sonst noch sagen würde, ja, er kümmert sich nicht um die Ehre. Weißt du, dir sei Ehre, gelobt sei Jesus Christus und dergleichen, was wir denken, wir müssen Gott loben. Nein, ihm ist vollkommen wurscht, ob wir ihn so oder so sehen. Er betet nur Gott an, sonst nichts. Er preist nur Gott. Er will nur Gott verherrlichen. Gott gebührt alle Ehre in der Höhe. Halleluja. Um das alles zu bewältigen, muss man stark sein, muss man entschlossen sein, entschieden sein. Da kann man nicht kleinkariert sein, so wie viele Menschen denken von Jesus, dass er so war, zimperlich, weibisch, schwächlich, ja, mager, ausgehungert und was weiß ich. Nein, er war stark. Er ignoriert die Meinung der Leute, was die Leute denken. Er weiß, bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Er richtet sich nach Gott. Er fragt nicht, was denkst du, Petrus, was denkst du und so weiter. Und ihm ist wichtig, was denkt Gott über ihn. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das ist Karfreitag. Er erfüllt nicht die menschlichen Wünsche, steigt nicht vom Kreuz herab, als die Juden sagen, ja, anderen hat er geholfen, das soll jetzt uns auch helfen. Er gibt den Juden kein Zeichen. Ja, die wollten gerne ein Zeichen haben, dass der liebe Heiland für sie zuständig ist. Nein, er sagt, euch wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona, was es auch immer ist. Er wirft nicht die Perlen vor die Säue. Jesus bricht mit dem Stolz und Arroganz und Ehre und Ansehen der Menschen, mit dem Urproblem des Menschen überhaupt, Stolz. Wir. Er bildet sich nicht ein, dass er was Besonderes wird und ist. Er nimmt sich nicht wichtig, obwohl er der Sohn Gottes ist, der Herr aller Herren. Nimmt sich nicht wichtig. Er selbst will nicht geehrt werden. Er will nur Gott ehren, Gott verherrlichen. Das ist seine Vision. Jesus war nicht lammfromm. Er will leiden, er ist bereit, ans Kreuz zu gehen, er ist bereit, die menschliche Natur zu opfern, alles dran zu geben. In Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11 lese ich, nur flüchtig lese ich das, obwohl er Gott war, hat er sich entäußert, nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich. Er war ein Mensch und war gehorsam, Gott gehorsam bis zum Kreuz. Jesus hat mit den Menschen mitgelitten, mitgefühlt, mitgebippert. Ja, Jesus hat uns erlöst. Und jetzt will ich eine Wahrheit sagen, die mir groß geworden ist. Was hat er erlöst? Wenn du genau hinhorchst und genau hinschaust, am Kreuz hat er nichts erlöst. Da ist nichts passiert. Als er starb, die Sonne verdunkelte sich und dergleichen, die Erde bebte ein bisschen, ein paar Tote sind wahrscheinlich irgendwo geistig auferstanden. Aber mir ist nicht passiert. Da begann der große Kampf. Was Jesus getan hat, in der geistigen Welt hat er uns erlöst. Von der Gewalt Satans. Er hat den Starken gebunden. Er stieg hinab bis an den untersten Ort der Unterwelt. Ja, Jesus hat geistig Gefangene befreit, ist in das Haus des Starken eingedrungen und hat dort eine große Beute gemacht. Er kam in die Hölle hinab wie ein Dieb und hat dort aufgeräumt, Satan in Schranken gewiesen. Unsere Erlösung, ihr Lieben, deshalb müssen wir richtig verstehen, meine Erlösung ist in der geistigen Welt passiert, in der unsichtbaren Welt passiert. Meine Seele ist erlöst worden, mein Geist ist erlöst worden. Ich bin im Jenseits vollkommen erlöst. Dein Wille geschehe im Himmel. Dort geschieht jetzt der Wille in diesem Moment. Und ich bete, dass der Wille Gottes auch hier auf Erden, in Berlin oder wo ich wohne oder wo du auch wohnst, geschieht. Wer sich auf diese Welt, auf diese Zeit sich verlagert und sagt, hier muss alles passieren, hier bin ich erlöst, Halleluja, hier bin ich geheilt, hier bin ich das und das und das, da wirst du deine bittere Enttäuschung erleben. Du wirst enttäuscht werden. Wo ist das alles? In seine Wunden bin ich geheilt, aber wo ist das? Ich humple immer noch. Mit mir stimmt's immer noch nicht. Hab immer noch Rückenschmerzen, hab noch, immer noch das und das. Das spielt jetzt keine Rolle. Deine Erlösung geschieht in der unsichtbaren Welt. Dort ist deine Sklaverei beendet. Dort ist Satans Macht zerbrochen. Dort hat Jesus triumphiert. Und hier bringen viele Gottes Wahrheiten durcheinander, weil sie die Bibel wie kleine dumme Kinder lesen. Sie verstehen Bahnhof statt Bratkartoffeln und umgekehrt. Verstehst du, sie verstehen die Segnungen Gottes, was Großes. Jesus macht die Menschen frei für das Jenseits, für die Ewigkeit, für das andere Leben. Er nimmt unsere ewigen Ängste gefangen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe dieses System, was es auch immer ist, überwunden. Ja, nach dem Tod beginnt unsere Erlösung. Wir sind erlöst hier auf dieser Erde. Wunderbar, ich bin erlöst. Aber die Erlösung habe ich noch nicht. Die werde ich haben, wenn ich dann bei Jesus bin, wenn ich im Jenseits bin. Ich bin geheilt. Also mir fehlt gar nichts. Verstehst du, ich bin geheilt. Ich habe diese Erlösung, diese Heilung in meinen Händen. Aber die vollkommene Heilung werde ich bekommen, wenn ich bei Jesus bin. Da werde ich keine Prothese mehr tragen, kein Gebiss mehr tragen, kein Hörapparat mehr tragen, keine Brille mehr benötigen, gar nichts. Keine Krücke, kein Rollstuhl, keine Gehhilfe. Das wird alles passé sein, aber jetzt muss ich mit diesen Dingen leben und zurechtkommen. Ich bin erlöst, aber ich warte auf die Erlösung. So steht es in der Bibel immer wieder. Lies mal die Bibel richtig. Ich bin erlöst von der Angst, von dem Gericht Gottes, von dem Zorn Gottes, von der Verlorenheit. Ich gehe nicht verloren. Ich bin gerettet, aber ich habe die Rettung noch nicht. Ich sehe den Retter, ich sehe den Heiland, der kommt. Ich höre schon das Geräusch. der Erlösung, der Herr kommt bald, Lob und Dank. Diese ganzen Wehen, diese ganzen Posaunen, diese ganzen Zornschallen, was in der Offenbarung beschrieben ist, das ist Zeichen der Erlösung, unsere Erlösung naht. Wenn du das liest von dieser Pandemie, von dem ersten Weh, vom zweiten Weh, vom dritten Weh, von was weiß ich, von welchen Wehwehchen da liest, dann heißt es, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Preis Gott. Unsere Erlösung naht sich, der Herr kommt bald und die Hütte Gottes kommt zu den Menschen hernieder und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei sein. Das wird fantastisch sein. Davon träume ich nur. Und es wird sein wie Träumende, wenn wir nach Hause gehen. Er hat alles auf sich genommen, der Herr Jesus. Er überwand den Fürsten der Unterwelt, die Mächtigen und Gewalten, nicht die Römer und nicht den Präsidenten, Kanzler und Regierungsleute. Nein, er hat die Mächte der Unterwelt überwunden. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer und Gewalten. Das sagt die Bibel eindeutig. Aber die Menschen lesen ganz was anderes. Sie verstehen ganz was anderes. Wenn du an Jesus glaubst, kannst du nicht ein ängstlicher, zaghafter, weichlicher Mensch sein. Du hast einen mächtigen Heiland. Der große Bruder. Preis dem Herrn. Der große Bruder. Jesus, der große Bruder. Er hat dem Teufel alle Macht entrissen. Es hat ihm alles gekostet, um dich und mich zu retten. Jesus kam, so steht es in meiner Bibel, um die Werke Satans zu zerstören. Er hat die Dämonen vertrieben, sie entmachtet und einen Triumph daraus gemacht, dass du heute hier sitzen kannst und dass du hier zuhören kannst und dass du der Predigt zulauschen kannst. Übrigens brennt deine Kerze. Hast du deine Kerze zu Hause angezündet? Tu es, wenn es noch nicht getan hat. Bei uns brennt die Kerze. Ja, wir sind im Geist verbunden mit Jesus. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf, kein natürlicher, irdischer Kampf, kein menschlicher Kampf. Wir kämpfen nicht mit Bomben, Raketen und so weiter. Der Trump sagt, heute Morgen habe ich in den Nachrichten gehört, was in New York dort passiert ist, wo alle 2 Minuten ein Mensch stirbt in New York. Wir kämpfen mit einem unsichtbaren Feind. Da können wir mobil machen, so viel wir wollen. Wir kommen dem nicht bei. Die Mediziner kommen nicht bei. Da kommt niemand bei. Gott hat es losgelassen, zugelassen. Nun, Jesus war ein anderer Mensch. Du musst jetzt hier Jesus dein Leben überlassen, dass er deine geistlichen Probleme löst, nicht die irdischen. Zuerst werden die geistlichen Probleme gelöst. Und da verstehe ich die Bibelstelle, was heißt, so wie es deiner Seele geht, so soll es auch dir gehen. Die geistlichen Probleme. Denn die sind die schlimmsten Probleme. Die sind, was die Menschen kaputt machen. Er hat auch seine Armut alles hineingeworfen, die Waagschale, und einfach im Dienst der Demut gestellt, seine Hoheit einfach in der Demut. Er war einer, der Menschen diente. Er kam, um Menschen zu dienen, und er diente den Menschen. Er war ein Menschenfreund, unser Herr Jesus Christus. In Markus Kapitel 1, Vers 32 lese ich, am Abend, als die Sonne niederging oder unterging, da brachte man viele Besessene und Kranke zu ihm. In Markus 3, Vers 7 und Vers 20 lese ich, da zog Jesus sich zurück mit seinen Jüngern an das Ufer am See Genezareth auf die andere Seite zurück, aber die Menschen liefen auch da mit ihnen großen Scharen zusammen und er heilte sie alle. Alle, die zu Jesus kommen, auch heute noch, werden geheilt. Aber im Blick auf die Ewigkeit, und manchen erwischt es auch hier, dass er auch irdisch geheilt wird. Warum? Das ist für den Herrn Jesus kein Problem. Und dann kehrt er wieder nach Hause zurück und zugleich liefen sie ihm wieder nach. Ja, Halleluja, die Menschen laufen Jesus nach, sogar dass er keine Zeit hatte, mit seinen Jüngern richtig zu essen und auszuruhen. Markus Kapitel 4, Vers 23 lese ich, Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich jetzt begonnen hat. Und ich möchte sagen, wenn das Reich Gottes, wann irgendwann je begonnen hat, sind wir mittendrin. Jetzt fängt das Reich Gottes an, das Countdown Gottes läuft. Halleluja, unsere Erlösung naht sich. Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Als Jesus in das Haus des Petrus kam, da lag die Schwiegermutter mit einem hohen Fieber im Bett. Da brauchte er nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken wurden geheilt. So passiert bei Jesus. Er muss nur ein Wort sprechen. Auch heute. Jesus heilt nicht, dass er jetzt dir die Hand auflegt besonders und dich durchschüttelt und dich auf den Kopf stellt. Nein, er spricht nur ein Wort. Hör die Predigt heute. Jesus will gerade dich jetzt heilen, dich in diesem Augenblick berühren, so wie er damals die Menschen berührte in Galiläa. Und er lehrte, Matthäus Kapitel 9, Vers 35, er lehrte in den Synagogen und verkündigte überall im Lande die rettende Botschaft vom Reich Gottes. Wohin er auch kam, heilte die Kranken und Leidende. Plötzlich haben die Leute Kraft bekommen, das zu tragen, zu ertragen, zu erdulden. Das Leben war damals nicht leicht. Selbst im Mittelalter bei uns war das Leben kein Spaß. Wenn du die Geschichten liest, wir haben das alles vergessen, ist schon lange her. Im Mittelalter gab es keine Asphaltstraßen, keine Steinpflasterstraßen, höchstens in Rom. Aber Jesus hat die Menschen, die armen Menschen angerührt, wo sie auch waren. Jesus hat den Leuten in den Alltäglichkeiten gedient, was es auch war. Das war Jesus. Ja, Jesus war von Herzen demütig. Er war nach innen gerichtet. Er suchte, das Innere des Menschen zu bedienen. Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Jesus war die Seele wichtiger als der Körper. Und was machen wir heute? Der Körper. Also wenn der Körper leidet, dann machen wir so ein Spektakel, so ein Theater. Da rennen wir vom Arzt, vom Professor, von Klinik und was weiß ich. Wer kann uns helfen? Jesus war nicht eingebildet, war nicht arrogant. Er diente und heilte den Menschen, wo er nur konnte. Ja, für seine Zeitgenossen fehlte die Hoheit, was er hatte, wenn du wirklich Sohn Gottes bist. Jesus war kein Angeber. Er hat es nicht nötig gehabt, sich anzugeben. Deshalb konnte er einen primitiven Esel benutzen. Wenn es heute gewesen wäre, er würde sogar mit einem Schrottauto nach Jerusalem reingefahren. Gar nichts Besonderes. Er kam nicht in den Gewand der Weisen. Er prahlte sich nicht, er proste nicht. Er tat sich nicht wichtig. Der Teufel ist ein Angeber, ein Wichtigtuer, ein Blender, ein Möchtegern und ein Aufschneider, bei dem nichts dahinter ist. Und alle Teufelskinder sind vom gleichen Typ. Jesus wusste, was er ist. Und Bruder und Schwester, wenn du weißt, was ich in Jesus bin, du bist ein Königskind, bist ein Bürger des Himmels, Halleluja, dann musst du dich nicht profilieren, dich groß hervorheben. Schaut mich an. Siehst du nicht, ich strahle? Nein, du wirst nicht sehen. Vielleicht werde ich schwarz. Ja, er musste sich nicht groß hervortun und hervorheben. Deshalb konnten die Menschen Jesus nicht verstehen. Deshalb konnte er sich auch leisten, die Wahrheit zu sagen. Er brauchte nicht die Ehre bei den Menschen. Er hatte alles das nicht nötig, sich anzumaßen, ja, um die Liebe und die Anerkennung der Leute zu betteln. Bitte betet mich an, bitte betet mich an. Nur der Teufel muss das machen. Bitte betet mich an. Nur die Mächtigen müssen sagen, betet mich an, lobe mich. Je mehr Likes ich habe und so weiter, desto populärer bin ich. Nein. Jesus hat das alles nicht nötig. Nur die Ehelosen, die Geringen brauchen Angeberei und Wichtigtuerei. Die müssen sich immer darstellen und sich präsentieren im Glanzlicht. Mit Glanzpapier und wie auch immer. Nur sie sind, Herr, denken, wenn sie groß rauskommen, wenn alle Leute von ihnen reden und so weiter, dann sind sie populär. Aber Jesus war so populär. Er hat kein Buch geschrieben, keine Kirche gebaut, kein Gedicht geschrieben, keine Predigt wurde aufgeschrieben, kein Buch geschrieben, nichts. Jesus hat nichts getan. Und doch, die ganze Welt ist voll von Jesus. Jesus lebt. Wie viele Leute haben ihr Leben für Jesus gelassen, sind einfach, ja, in den Tod gegangen für ihn. Viele Menschen, die nur irdisch gesinnt sind, die müssen sich immer darstellen. Er konnte sich das leisten. Er musste sich nicht abgeben. Er hat sich sogar herabgelassen zu den Niedrigen. Und wir sehen Jesus in der Umgebung von Kindern oder Mitkindern und Frauen. Und die waren bei den Juden damals verpönt. Ein Kind hat keine Seele und der Jude hat in seinem Gebet, bis heute dankt der Jude immer noch, ich danke Gott, dass ich nicht eine Frau geworden bin und kein Heide geworden bin. Ja, die Juden waren menschenfeindlich, sind sie bis heute noch, ob sie das glauben oder nicht. Jesus gibt, ohne es zu wollen und von uns zu verlangen, er vergibt uns die Sünden. Er sagt, ich vergebe dir, auch wenn du gesündigt hast und auf frischer Tat ertappt worden bist, wie diese Ehebrecher, er rechnet uns nicht an, was in unserem Leben passiert ist. Petrus, hast du mich lieb? Du hast mich zwar verleugnet, aber ich habe dir alles vergeben. Jesus gab, ohne etwas von den Menschen zu verlangen. Auch jetzt in der Corona-Krise, Jesus will den Menschen dienen. Er kommt durch verschlossene Türen zu den Menschen, da wo sie sich gerade aufhalten, in der Quarantäne oder wo auch immer sein mag, irgendwo in einer einsamen Hütte. Er erreicht dich und will mit dir reden, er will mit dir Gemeinschaft haben. Da heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand die Tür auf, zu dem will ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Bist du vorbereitet für das Kommen Jesu? Er will in dein Leben hineintreten. Diese Pandemie ist das erste Weh. Ich habe es euch schon in den letzten Predigten gesagt, horcht euch die letzten Predigten an im Internet. Das erste große Weltproblem, und es werden noch ein paar andere kommen, große Weltprobleme. Das erste wird kaum vergangen sein. Da bricht die Sicherheit der Leute zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen, kommt eine ganz große Wirtschaftskrise, macht euch bereit. Und bei vielen Menschen wird die Seele zusammenbrechen, die die Welt gewinnen wollten. Ja, und was wird es sein, was du bereitet hast, hat der Herr in dem Gleichnis gefragt von dem reichen Kornbauer. Die Corona-Pandemie wird geistliche Krüppeln hervorbringen. Menschen werden zerbrechen, jetzt schon scheitern, sie kriegen Depressionen, weil sie nicht raus können. Die Qual wird 5 Monate dauern, nach dem, was ich in Offenbarung Kapitel 9, Vers 5 lese. Nur 5 Monate. Durchhalten ist angesagt. Durchhalten. Und nochmals durchhalten. Wenn Jesus dir nicht in dieser Zeit begegnet, Bruder und Schwester, bist du nach 5 Monaten Qual, was alles kommt, ein seelisches Wrack, ein Häufchen Elend, ein Jammerlappen seinesgleichen, seelisch und geistig zermürbt. War das wirklich alles? War das wirklich alles, für das wir gelebt, gearbeitet, gekämpft, uns hingegeben haben? War das wirklich alles? Du wirst zu nichts mehr brauchbar sein. Wo ist meine Oma? Wo ist meine Tochter? Wo ist mein Opa? Wo ist mein Sohn? Wo ist meine Tochter? Menschen werden weggerafft, wie die Fliegen. Alle 2 Minuten sterben in New York zurzeit, stirbt ein Bürger. In dieser kommenden Notzeit will Jesus uns begegnen, Geschwister und Freunde. Er will dir geistige Freiheit schenken, dass dir vollkommen egal ist. Selbst wenn die Welt vergeht, wenn die Sintflut kommt, der Herr bringt mich durch. Der Herr trägt mich bis zuletzt. Und der Herr hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, auch wenn dich alle deine Lieben verlassen. Mach dich unabhängig. Du sollst für deine Lieben beten. Jetzt solltest du was Gutes tun. Deshalb machen wir unsere Aktion. Sei nett und freundlich. Verbreite Osterfreude. Ja, jetzt solltest du dich lösen von diesem System und nicht abhängig sein. Löst dich, komm raus aus dieser Mühle der Philister. Was ist das? Fragst du vielleicht die Mühle der Philister? Der Simson hat mit der Kraft gespielt, er hatte große Kraft gehabt. Dieser Herkules davon, er konnte die Tore von Hebron wegtragen, 20 Kilometer weit, wo 10 Männer nötig waren, um die Tore zu schließen. Und jetzt, seine Augen sind ausgestochen worden, seine Kraft war geraubt. Und jetzt musste die Tretmühle der Philister treten, diesen Hamsterrad da. Zum Gespött wird er dann in den Dagon-Tempel gebracht. Die Philister spotten seiner. Ja, wo ist jetzt der Gott? Das wollen wir den Starken sehen und provozieren ihn. Ja, du trittst die Mühle der Philister. Jesus will dich aus diesem Hamsterrad befreien, aus dem Kreislauf des Materialismus. Ich will nicht auf diese Geschichte von Simson groß eingehen, aber ich will nur sagen, du steckst vielleicht mittendrin, schuften, arbeiten, kämpfen, Häusle bauen. Ach, was weiß ich, was du alles gemacht hast. Die Zeit ist vorbei. Schaffe deine Seligkeit. Jesus war nicht lampenfromm. Er war nicht so heilig, wie manche Leute sich vorstellen, wie die Religion aus ihm gemacht hat. Der Heilige Geist, Bruder und Schwester, will dich abhärten, dir eine harte, starke Stirn geben für diese Welt, für das Leben, das du jetzt durchmachen musst, die nächsten 5 Monate und die nächste Zukunft. Wenn Gott Gnade schenkt und du noch das überlebst, er will dich neu programmieren, in aller Liebe. Durch die Kraft Gottes sollst du ein Unverbesserlicher werden. Der Welt gegenüber ein Unverbesserlicher. Jetzt oder nie, entweder wirst du es oder wirst nicht. Es ist mir vollkommen egal. Du hörst diese Predigt und mein Auftrag ist, mach Helden, stärke die Menschen, motiviere durch deine Predigt die Menschen. Das ist mein Auftrag, was ich tun sollte. Die Zeit wird härter und schwieriger und komplizierter. Ja. Lass dich mit Gott ein, nimm Gott ernst, stärke deinen Glauben, füttere deinen Glauben mit guter Speise, damit dein Immunsystem stark ist. Und so stark wie dein Immunsystem ist, so stark wirst du sein in der Krisenzeit, sonst wirst du fallen. Der Teufel versucht dir die Augen auszustechen, dass du deine Bibel nicht mehr lesen kannst, dass du die Predigten nicht mehr hören kannst. Er versucht alles malig zu machen, die Kirchen sind zu. Gerade über Ostern, stell dir mal sowas vor. Die Juden regen sich auf. Pastor, unser höchstes Fest. Wir sind befreit worden. Weißt du, Gott will dich jetzt persönlich befreien, nicht ein ganzes Volk. So wie dieser Imam hier in Berlin am Freitag gesagt hat, Leute, geht nach Hause, jeder kann zu Hause selber beten. Er muss nicht vor der Moschee und nicht in die Moschee kommen. Und genauso, liebe Christen, ihr könnt zu Hause beten, zu Hause eine Kerze anzünden und zu Hause euren Gottesdienst feiern. Und zu Hause, ja, dir gut gehen lassen. Du sollst so werden, wie Jesus war, entschieden und entschlossen, den Weg Gottes zu Ende gehen, nur noch ein paar Meilen und du bist zu Hause. Wer den Willen Gottes tut und so weiter und geschehen lässt, du hast es zugelassen, Gott, und was es begann im Osten, so wie die Sonne, und geht über die ganze Welt, bis in den Westen Amerika. Amerika wurde als letztes erwischt von dieser Pandemie. Die haben es nicht geglaubt, Trump hat es nicht wahrhaben wollen. Jetzt redet er so fromm. Er wollte es gar nicht wahrhaben. Aber es hat die ganze Welt erwischt. Und wenn etwas von Osten ausgeht, ist immer eine Sache Gottes, die Gott zugelassen hat. Gott macht es nicht. Gott macht seine Hände nicht schmutzig. Aber das sind Mächte freigelassen worden, welcher Art auch immer. Weil Menschen nicht sich an die Gebote Gottes hielten. Gott hat reiner den Menschen befohlen. Du sollst diese und jene Tiere nicht essen. Und was machen sie? Da beißen sie den Tieren die Gurgel ab, saufen ihr Blut und so weiter. Und dann wundern sie sich, wenn da eine Fledermaus vorbeifliegt und da ein paar Eier hineinlegt. Und dann haben sie diesen Virus oft im Menschen drin. Gott hat diese Dinge alle verboten. Und die Leute haben die Verbote Gottes nicht geachtet. Sind gleichgültig gewesen. Das passiert uns nicht. Wie schmeckt es? Wir lassen uns das nicht nehmen. Und jetzt müssen sie sich nehmen lassen. Und der Mensch muss sich so viel nehmen lassen. Das, was er so angebetet und verherrlicht hat, das muss er sich nehmen lassen. Wenn du mit Gott einverstanden bist, wird der Heilige Geist dich stärken mit deiner übernatürlichen Kraft. Mit Jesus wirst du die ganzen Weltkrisen überleben. Vertraue ihm, bleibe fest und unerschütterlich. Lerne von Jesus. Lerne von Jesus, ganz einfach. Jesus litt Unrecht und Undank. Ich will nur ganz kurz sagen, lerne Undank zu ernten. Ich ernte auch so viel Undank und ich lebe damit. Da hat er 10 Aussätzige geheilt und nur einer kam zurück und dankte und dann sagte, wo sind die anderen 9? Und trotzdem diente er weiter, ließ er sich nicht entmutigen. Auch nur, wenn nur einer von 10 zurückkam. Jesus war für die Juden der törichte Menschensohn, hatte den untersten Platz irgendwo eingenommen. Man hat, als er zum Simon, dem Pharisäer, kam, man hat ihm nicht mal die Füße gewaschen, keinen Kuss gegeben, nicht begrüßt. Und da kommt diese einfache Frau, Maria Magdalena, und salbt seine Füße, dass Jesus der Gesalbte wenigstens genannt werden kann. Kein hoher Priester hat ihn gesalbt. Und kein Priester hat ihn zum Sohn Gottes, zum hohen Priester erhoben. Das hat eine Frau gemacht, dem er die Sünden vergeben hat. Und der Herr Jesus sagt, wer wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Preis dem Herrn. Jesus war in den Augen des Volkes ein Narr. Er wollte nicht herrschen. Er wollte kein König sein, aber er war ein König. Und wenn man schon was ist, muss man nicht noch was sein wollen oder beweisen, dass ich was bin. Wer was weiß, der muss nicht beweisen, dass er noch was weiß. Er weiß genug und er weiß, wie dumm die anderen sind. Du kannst, ja, einfach triumphieren im Stillen, im Herzen. Jesus sagt im Garten Gethsemane, noch etwas ganz schnell, Matthäus 26, Vers 37. Kinder, bleibt bei mir. Bleibt bei mir. Weißt du, was Jesus sagt? Bleibt bei mir, wie ein hilfloses Lämmchen. Bleibt bei mir. Weißt du, was das heißt? Bleibt bei mir, bis es alles vollendet wird, bis ich ausgeliefert werde. Wenn ich ausgeliefert bin, wenn dieses Countdown gelaufen ist, wenn es 3, 2, 1, 0 und dann vorbei ist, dann ist alles vorbei, bis alles passiert. Bleib bei mir. Halt aus. Halte zu Jesus, bis alles vorbei ist. Bis das Ziel erreicht ist. Bis Gott seinen Plan verwirklicht hat. Philipper 4, Vers 9. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir, also auch von mir hier heute, in diesem Gottesdienst heute Morgen gehört habt und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und wandelt nach meinem Vorbild, sagt der Apostel Paulus, dann wird Gott, von dem alle Friede kommt, bei euch sein. Verwende dein Leben für Jesus, setz dich für Jesus ein, für die Sache Jesu, für das Reich Gottes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir solches alles zufallen, was du brauchst. In dieser Krise, die in anderen Menschen, das betone ich ganz stark, weil das Jesus am Herzen liegt, weil Jesus auf meinem Herzen das gelegt hat, zu dir zu sagen, diene anderen Menschen, mach andere Menschen glücklich, ermutige andere Menschen, hilf anderen Menschen, erfreue andere Menschen, und dann wird Gott es öffentlich dir vergelten. Fange an, so zu leben, wie Jesus lebte. Ob er verstanden war oder nicht verstanden wurde, vollkommen egal. Halleluja. Jesus, heute denken wir an deinen Einzug in Jerusalem. Du kamst als das Lamm Gottes in aller Niedrigkeit. Du hast dich der Welt, dem System ausgeliefert. Du warst Gott gehorsam. Du hast gegen deinen Gott, seinen Willen nicht rebelliert. Ja, du hast dich in allen Dingen ihm gefügt und dich erniedrigt. Lieber Heiland, gib uns heute Kraft, so zu sein, wie du damals warst. So echt, so authentisch. Zieh du heute in unser Leben hinein, sei du unser Herr und König und regiere du unser Herzen. Vater im Himmel, ich bete für all diese Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen. Auch ganz besonders für die Menschen in New York, die alle 2 Minuten sterben. Gott, steh den Sterbenden bei. Die sind nicht mehr ferne vom Reich Gottes. Nur noch vielleicht ein paar Minuten und die sind bei dir im Himmel. Hilf ihnen in der Todesstunde, steh ihnen bei. Hilf uns und mir und uns allen, dass wir mit ihnen, ja, bereit sind und nicht zu spät kommen und das Ziel nicht verfehlen. Gib uns auch die Mittel dazu, damit wir das Evangelium ausbreiten können, und gib uns offene Türen und Möglichkeiten, damit diese Predigten weiter verbreitet werden können. Und bei dieser Gelegenheit, lieber Heiland, bitte ich, hilf uns, die Sache voranzutreiben. Und ich bitte auch euch, ihr lieben Geschwister und Freunde, ich weiß auch ganz besonders hier, auf unserer Homepage hin, dort sind die Predigten, aber neben den Predigten, das ist auf meiner Homepage schon www.matutes.net, dort findest du die Daten, kannst du uns unterstützen, damit wir die Predigten, ja, wie gewohnt weiterbringen können, weiter streuen können. Und ganz besonders möchte ich Eltern, Geschwister zurufen, wenn ihr welche kennt in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, und die können nicht im Gottesdienst gehen, jetzt in dieser Dürrezeit, in dieser Wüstenzeit. Ja, und sie können nicht die Osterpredigten hören. Fragt sie, ob sie eine CD von diesen Predigten haben möchten. Wir werden gerne zuschicken, aber du brauchst ihre Zustimmung und sie werden kostenlos zugeschickt. Teil mir ihre Adressen mit. Wir wollen niemand aufdrängen, aber wir wollen Menschen dienen, weil unser Auftrag ist, den Menschen zu dienen. Und dann noch was. Mach zu Ostern deinen Mitmenschen eine Osterfreude. Schenk eine Tafel Schokolade, ein Osterei oder einen Osterhasen oder back ein Osterlämmchen und schick ihnen das zu. Mach Freude und du wirst Freude zurückbekommen. Und Freude stärkt dein Immunsystem. Glückliche Menschen sind gesunde Menschen. Unglückliche Menschen sind kranke Menschen. Und mit ihnen geht's mehr und mehr bergab. Spreng den Teufelskreis, durchbrich die Blockaden. Lass durch die Pandemie deine Miene nicht vermiesen, dein Leben nicht vermiesen. Ja, der Teufel möchte das Leben madig machen, dass du traurig daher gehst. Ruf mindestens 10 Leute an jetzt, über diese Ostertage. Ruf mir an, grüße sie, wünsche ihnen frohe Ostern, schreib ihnen eine Karte. Das tut dir nicht weh und das tut den Leuten sehr gut. Und sei ein Kind des Lichts. O Vater, segne die Geschwister, die Freunde, die jetzt das beherzigen und tun, die deinen Willen verwirklichen. Dein Reich komme. Dein Reich kommt mit Riesenschritten, mit 7 Meilenschritten. Schneller als wir denken. Plötzlich stehst du vor der Tür und machst die Tür auf und sagst, siehe, ich bin da. Ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen. Lieber Heiland, das Wunder steht vor der Tür. Du stehst vor der Tür. Die Hütte Gottes kommt zu den Menschen hernieder. Ich preise dich, Herr Jesus. Und ich segne alle, die diese Predigt zu Herzen nehmen, beherzigen und es auch tun. Danke, Herr. Amen.